Hallo und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Wir sind wieder da, 2 Wochen sind um. Grüß dich, Andreas, da bist du wieder.
Hallo Tim, grüß dich, ja, schön hier zu sein.
Ja, und grüß euch da draußen. 2 Wochen sind um, wir sind wieder online, erzählen euch wieder lustige Geschichten. Eigentlich haben wir uns jetzt was überlegt, und zwar, wir haben jetzt in der letzten Folge so viel über meine IFA und generell IFA gesprochen, also Instrumentenflug beim Hubschrauber. Aber kann man damit überhaupt was anfangen? Haben sich bei euch jetzt vielleicht so Fragen eröffnet, so, oh mein Gott, die machen IFA, die haben IFA, muss ich das auch haben, wenn ich Berufshubschrauberpilot sein will? Weil das ist ja nochmal ganz schön teuer, wenn man ehrlich ist.
Das ist furchtbar teuer, ist es, Tim. Aber ich glaube, eine Frage, die interessiert alle noch viel, viel brennender, weil du das letzte Mal eine Riesenwelle gemacht hast, dass du ja Prüfung hattest.
Also ich habe ja nur gesagt, dass ich Prüfung gehabt werde. Also so Futur 2 gewesen so. Richtig. Und?
Ja, und?
Sie hat nicht stattgefunden.
Oh,
nein, alles gut. Also Prüfung hat nicht stattgefunden, aber auch geplant nicht stattgefunden, weil der Prüfer dann doch keine Zeit hatte. Die habe ich jetzt wann anders, sage ich mal.
Okay, wir halten Ausschau nach dir.
Ja.
Aber Tim, du hast das eben gerade schön gesagt, weil diese Frage bekommen wir ja häufiger gestellt. Ne? Soll ich IA direkt mitmachen und so weiter? Und wenn man dann mal dieses Türchen aufmacht, was das kostet und für einen Aufwand ist und eigentlich am Anfang nicht unbedingt so das Beste ist, darüber wollen wir heute reden. Ja, deswegen, weil ich finde das eine spannende Frage für alle, die jetzt einen Berufspilotenschein machen oder machen wollen, weil bei der Fläche ist es ja wie so ein Standard eigentlich, ne? Und vor allem viel, viel günstiger.
Ja, wenn die Betriebsstunden günstiger sind, ist der Schein oder die Berechtigung auch einfach günstiger, ne? Mhm. Ist ja einfach so. Also ich muss sagen, ich tue jetzt mal so, als hätte ich es schon. Ich bin ja kurz davor, zumindest habe ich ja die Ausbildung abgeschlossen.
Ich wollte gerade sagen.
Ist natürlich schon eine coole Sache. Da müssen wir jetzt nichts anderes zu sagen. Das ist ein neuer Bereich, der sich einem eröffnet. Man hat so ein bisschen auch das Gefühl, dass das so ein erlesener Kreis ist. Aber boah, ich frage mich echt, wie oft werde ich es dienstlich nutzen, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ich habe immer gesagt, für mich gehört das zu einem super professionellen Berufspiloten dazu, auch die IFA-Berechtigung zu haben. Bin auch froh, dass ich jetzt bekomme, halte es auch gerade für Instruktoren gar nicht so verkehrt, um eventuell aus blöden Situationen besser rauszukommen. Aber wenn ich jetzt der, und das soll nicht negativ gemeint sein, 0815 Berufspilot bin, sollte man sich wirklich überlegen, ob man dieses Invest geht und das auch so an seinen Weg, den man sich vorstellt, eher knüpfen, als an das, was man sich davon erwartet.
Mhm. Ja, das große Problem ist ja in dem Bereich, dass diese Instrumentenflugausbildung unfassbar teuer ist. Die ist aber nur teuer, weil sie künstlich teuer gemacht wird, muss man ja dazu sagen. Und zwar, weil sich die EASA gedacht hat, es ist sehr kompliziert, das muss man leider sagen. Ich habe das auch im letzten Jahr nicht mehr weiter verfolgt, dass die immer auf zertifizierten Hubschraubern für IA rumgeritten sind, obwohl das andere Hubschrauber fliegen können. Also in Amerika ist es ganz normal, dass man seine Instrumentenflugausbildung auf einem Robinson-Hubschrauber macht. Bei dem Hubschrauber ist es egal, ob er in der Wolke fliegt oder außerhalb der Wolke. Jedenfalls, solange man keine Vereisung hat. Ja. Und das geht mit Robinson-Hubschrauber wunderbar. Die können das alles fliegen. Und hier kam man dann irgendwann auf den Trichter, das muss unbedingt ein zweimotoriger Hubschrauber sein. Und den ersten Durchbruch dazu, den hatte, soweit ich das weiß, vor einigen Jahren der DHD mit Uwe Lahmann zusammen, die haben sich einen Jet Ranger geholt, der das kann, der dafür zertifiziert war oder jedenfalls von Werk aus dafür ausgelegt war. Und das war der Aufhänger, wie man das so ein bisschen aufgehebelt hat und gesagt hat, ach, es geht auch einmotorig, aber es ist trotzdem, normalerweise muss man es mit einem zweimotorigen Hubschrauber fliegen und das macht die Sache so teuer. Weil Tim, was kostet eine Stunde auf einem zweimotorigen Hubschrauber?
Ab 2000 Euro aufwärts und je nachdem, welchen ich dann habe, auch gerne mal 4.000-5.000 Euro die Stunde.
Genau, und das ist das Problem, ja. Wie viele Stunden bist du jetzt im Simulator geflogen? Ich glaube 25?
Ich bin 30 Stunden auf dem Simulator geflogen und 25 auf der Maschine.
Ja, So, jetzt kann man sich ja ausrechnen, wie teuer das ist. Man muss oder man kann davon höchstens auch 40 Stunden im Simulator fliegen. Und als ich es noch gemacht habe, waren es 10 auf der Maschine. Aber ich weiß, es gab eine Änderung, die habe ich jetzt nicht im Kopf, ob es dann jetzt 15 sind.
Ich meine, es sind immer noch 10 auf der Maschine, aber das ist jetzt so, ja.
Genau, und das Problem ist, man muss auf diesem Hubschrauber bereits ein Type-Rating haben, wenn man diese 10-Stunden-Schulung drauf machen will. Das heißt, wenn ich einen zweimotorigen Hubschrauber fliegen will, brauche ich vorher nochmal 8 Stunden plus einen Checkflug. Das sind auch schon mal 10 Stunden. Dann nochmal 10 Stunden fliegen. Dann die 40 Stunden Simulator, die eigentlich das allergünstigste davon sind. Ja. Und das macht die Sache leider so teuer, dass man irgendwo geschätzt gerundet bei 70.000 Euro meistens rauskommt. Sowas um den Dreh. Ja.
Minimum, ja. Also ich sag mal, wenn man gerundet rechnen will, muss man mit 100.000 Euro rechnen für so ein Rating. Ja, Maschine etc.
Ja, es ist auch immer je nachdem, wo du hingehst. Europa ist ja zum Glück ein bisschen größer. Ja. Also wenn man nach England geht, da weiß ich, da geht's günstiger. In Portugal geht's günstiger. Es gibt auch andere Länder, da geht's ein bisschen günstiger. Aber ich komme halt nicht unter diese Marke von 30.000 Euro oder 20 oder wie auch immer.
Ja.
15. Ja.
Ja, und das ist das halt. Ne? Wenn ich dann wirtschaftlich rechne, dann muss ich mir auch mal überlegen, was meine Arbeitsstunde wert ist, wie ich mich auf dem Markt anbieten kann und auch genommen werde, dass sich das irgendwann mal wieder rechnet. Und ich sag mal, bei den Jobs, die AFA erfordern, auch wenn man das sehr oft liest, dass man AFA haben muss, gibt es viele Jobs, wo das so ein, ein Ausschreibungskriterium ist, aber kein Arbeitskriterium. Das ist ja wirklich bei den wenigsten Jobs so, dass ich wirklich AFA im Hubschrauberflugbetrieb brauche. Also ich glaube, da kann ich nur sicher in Deutschland bei Offshore von ausgehen, dass das so ein Totschlagkriterium ist, dass ich das wirklich brauche.
Das stimmt. Also Offshore ist auf jeden Fall, braucht man auf jeden Fall AIA und die sagen auch, und das ist jetzt für alle, die das machen wollen, ganz wichtig, die sagen auch, du kannst dich bei uns erst, also du kannst dich immer bewerben, aber wir laden dich erstmal zu einem Gespräch ein, wenn du es denn hast. Vorher nicht. Also die machen nie diese Versprechen so nach dem Motto, okay, wir stellen dich ein und du versprichst mir, dass du es jetzt machst. Das machen die nicht, sondern es ist immer der umgekehrte Weg. Komm mal wieder, wenn du Instrumentenflug hast. Ja, das ist eben das. Aber, ja, Tim?
Ich lese es auch oft in Stellenbeschreibungen, wo das drinsteht, dass man das haben soll. Gerade wenn man in, sagen wir mal, höhere Positionen möchte, wie Cheffluglehrer etc., gibt es viele, die sagen, ja, wenn du diese Position bekleiden möchtest, dann musst du auch AIA haben. Habe ich jetzt natürlich keine Erfahrung, wie wichtig diese Fähigkeit ist und dass ich das mitbringe oder ob man das quasi auch, da kommen wir gleich vielleicht noch drauf, als Credit mitbringt, als Theorie-Credit und das dann in dieser neuen Position dann wirklich erst macht oder ob man das so braucht, weißt du das? Also ich denke jetzt so an, in die Blume gesprochen, Cheffluglehrer bei der DRF oder sowas, wenn sowas ausgeschrieben ist, war es, glaube ich, kürzlich. Und ich meine, da stand zum Beispiel bei.
Ja, wenn dein Flugbetrieb AIA hat, dann musst du auch eine, wenn du diese Position bekleidest, musst du auch dementsprechend ausgestattet sein, zum Beispiel als Flugbetriebsleiter. Oder wenn die Flugschule AIA ausbilden darf, dann muss der Head of Training auch AIA haben. Oder in der Flugschule dann eher gesagt, wenigstens ein IRI sein, also ein Fluglehrer für Instrumentenflug sozusagen muss der haben. AIA reicht nicht, du musst dann wenigstens schon Fluglehrer für Instrumentenflug sein. Da reicht es auch nicht, wenn du nur Type Rating Instructor bist, der AIA ausbilden darf, sondern du musst halt die Fußgänger ausbilden dürfen, so rum. Ne? Diese Grundausbildung, wenn du die machst. Also das ist dann immer mit an diese Position gebunden und du musst auch immer die höchste Qualifikation an Lizenzen haben, wenn du das in deinem Flugbetrieb forderst sozusagen, ne, dass die Leute das haben. Das heißt, da musst du echt jonglieren und das ist ganz schön schwierig. Bei uns ist es ja auch noch, wir haben ja Flugzeuge und Hubschrauber. Also muss unser, ne, der muss dann Hubschrauber und Flugzeuge haben oder er hat einen Deputy, der das nochmal irgendwie hat, dann auch zusätzlich, da kann man das ein oder andere, kann man dann an so einen Deputy abgeben, aber es geht nicht immer. Und daher sind bei solchen Positionen es echt wichtig, wenn die AIA fliegen, und das macht ja die DRF, soweit ich weiß, brauchst du auch jemanden, der dieses Zeug hat in seiner Lizenz sozusagen, ja.
Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, was das für ein Aufwand ist. Also mir ist es halt immer nur aufgefallen, als ich mal so eine verrückte Phase hatte, wo ich unbedingt für Blue Hawaiian fliegen wollte und mir überlegt hatte, hier in Deutschland alle Zelte abzubrechen und nach Hawaii auszuwandern. Und das ist dann daran gescheitert, dass die Eier haben wollten. Ansonsten wäre ich jetzt nicht mehr hier.
Also das heißt, wenn du deine Prüfung gemacht hast, dann podcast mir über Hawaii.
Nicht verraten.
Das wird dann auf der Messe verraten, ne?
Genau, auf der Messe.
Große Ankündigung.
Wie heißt sie von Rainbow Helicopters auf Hawaii? Nicole? Ja, ne? War Nicole.
Ich weiß es nicht mehr.
Ja, ich meine, ich habe sie, komisch, ich habe sie kennengelernt auf der letzten Messe. Nein, Spaß. Also ich glaube, das Thema mit Hawaii ist erstmal durch, aber es ist sowas, würde mich schon auch reizen, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, da stand auch überall bei, du brauchst IA, wenn du bei denen fliegen willst.
Also es gibt ja mittlerweile die Möglichkeit, das mit der Ausbildung zu verbinden. Das bietet ja der ein oder andere an, auch in Deutschland. Ist dann natürlich wesentlich teurer, die Ausbildung, das ist klar. Und ich sag den Leuten immer, die das machen, dass sie dann auch möglichst gucken, dass sie einen Job dafür kriegen, damit es sich dann auch lohnt. Weil das Problem ist, nur weil du IA hast, wirst du dementsprechend nicht wahnsinnig größer oder höher bezahlt. Ja, das ist eigentlich das große Problem. Also du holst das, wenn du es selber zahlst, eigentlich nicht mehr rein, kann man fast sagen. Ja, es ist nicht so, dass du dann Tausender mehr kriegst oder so im Monat. Nein, weit von weg. Ja, auf keinen Fall. Man holt das erstmal nicht mehr rein. Aber wenn man sagt, ich möchte gerne an der Küste fliegen oder ich möchte zum Beispiel zu Global Helicopter Service gehen, um mal einen Namen zu sagen, die ja dann fürs Rote Kreuz war es, glaube ich, in Afrika unten fliegen, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, da in großen Hubschraubern schnell Stunden zu sammeln, ne, weil ich dann direkt auf die großen Maschinen komme, Multipilotzeit sammeln, Instrumentenzeit. Oh Gott, jetzt habe ich einen Begriff in den Raum geworfen, Multipilotzeit. um dann möglichst da schnell vorwärts zu kommen. Das geht, aber man muss es mögen. Offshore-Fliegerei ist nie was, wo ich gesagt habe, das will ich unbedingt machen. Das ist mir zu langweilig. Ja, oder auch, ich will auch nicht immer 6 Wochen in Afrika sein, auch wenn ich danach 6 Wochen frei habe. Aber das ist nicht so meine Welt.
Ja, da musst du für gemacht sein. Also ich glaube, das ist gerade am Anfang sehr spannend. Ich finde, das ist auch dann so ein Unterschied zwischen Airlinern und Hubschraubern. Also weißt du, die Airliner, die ziehen sich ihre schöne Uniform an mit dem weißen Hemd und am Anfang den 3 Streifen, später mit den 4 Streifen drauf und gehen dann mit ihren geputzten Schuhen irgendwo zu einem Briefing, wo alles für sie gemacht wird, wo sie in Ledersesseln sitzen und alle sie anhimmeln. Und wenn du Hubschrauberpilot bist, dann hast du generell irgendwie dreckige, zerrissene Klamotten und fliegst irgendwo in Afrika. Und das ist halt auch, das ist einfach ein Image und einfach auch ein Adventure-Ding. Also ich glaube,
ja.
Das ist halt schon cool. Ich glaube, da hat man relativ schnell die Schnauze auch voll von und will dann auch wieder was Geregelteres haben. Aber also wenn so The Last Hidden Adventure Hubschrauberpilot in Afrika oder Südamerika, ich glaube, da kannst du noch so ein bisschen diesen Drang, den viele Leute haben, nach ja Abenteuer und Wildnis. Und wir hatten ja auch mal Katrin hier in unserem Podcast, die im Outback in Australien fliegt. Ja, Alter, wie viel Adventure willst du denn noch haben, als wenn ich irgendwo im Outback unsere 400 oder die 400 Liter Fässer zum Tanken suche?
Ja, genau. Also
das ist halt geil. Ne? Das ist halt so, ja, ich reite nicht auf dem Pferd, ich mache das mit dem Hubschrauber. Im Endeffekt ist das Gleiche.
Das stimmt, das ist richtig. Ich meine, das musst du aber echt mögen. Das ist eben genau das Thema dran. Sie mag es ja. Und ich meine, das ist natürlich Abenteuer pur. Keine Frage, das ist eine ganz andere Fliegerei, was wir hier machen. Aber du hast es eben schön gesagt, wie unterschiedlich Hubschrauberpiloten und Flugzeugpiloten sind. Ich sehe es ja auch bei uns in der Firma. Wie du schon gesagt hast, unsere Flugzeugpiloten kommen in einer richtig toll gebügelten Hose in Schwarz mit schwarzen Schuhen, weißes Hemd mit goldenen Streifen und noch so einer Schwinge dran und hin und her. Tippitoppi. Guck mal an, wie die Hubschrauberpiloten bei uns rumlaufen, ne?
Ja, in genau. Polohemden.
Ja, wenn's gut läuft, wenn's gut läuft im Polohemd, aber ansonsten irgendein T-Shirt, zerrissene Hose, wie du schon sagst, ja.
Ja, so bin ich bei euch reingekommen, ansonsten wäre ich doch gar nicht bei euch.
Genau, das war das Einstellungskriterium. Und also von daher, das ist, aber trotzdem natürlich alles liebe nette Leute, keine Frage, aber ist ein anderer Schlag. Einfach, wir Hubschrauberpiloten. Ne? Es ist mehr so, ist nicht so Airliner, auf Airline getrimmt, sagen wir es mal so.
Ja, und das obwohl, und jetzt schlage ich wieder den Haken, zur Lizenz, obwohl man natürlich auch wunderbar eine ATPL-H-Lizenz theoretisch ablegen kann und nicht unbedingt nur in Anführungsstrichen eine CPL-H-Lizenz, wo sich viele auch Gedanken drüber machen. Aber was ist der Unterschied, Andreas? Was brauche ich denn jetzt, wenn ich kommerziell fliegen will?
Also brauchen reicht der Berufspilotenschein, also praktisch der CPLH. Der reicht aus. Da gab es eine Gesetzesänderung, da erzähle ich gleich noch was für. Aber wenn ihr sowieso schon euren Pilotenschein macht, dann macht es überhaupt nichts aus, wenn ihr gleich den ATPLH VFR Credit mitmacht. Jetzt ist es kompliziert geworden. Was ist denn jetzt der ATPLH VFR Credit? Also, wenn ihr den ATPL VFR Credit gleich mitmacht, dann sind es, ich sag mal, um es mal optisch sich vorzustellen, statt 14 Aktenordner sind es dann halt 14,5 Aktenordner. Ja, der Unterschied zwischen CPLH und ATPLH VFR Credit. Das macht also nicht mehr viel aus, diesen einen Aktenordner oder halben Aktenordner mit mehr zu lernen. Ne? Macht überhaupt keinen Unterschied. Deswegen sage ich immer, macht gleich mit, was man hat, hat man. Früher ging in der Rettung, hat es nur funktioniert, wenn man mindestens einen ATPLH VFR Credit gehabt hat. Das hat sich einer bei der EASA so ausgedacht. Warum auch immer, keine Ahnung. Hat sich einer ausgedacht, gab keinen Grund für. Beim Flugzeug war es nämlich nie so. Deswegen hat man dann vor 2 Jahren eine Gesetzesänderung gemacht, dass man gesagt hat, also auch HEMS darf mit einem CPLH ohne den VFR Credit sozusagen oder den ATPLH geflogen werden, auch nachts. Ja, das wurde dann damals geändert. Also von daher, aber ich gebe euch den guten Rat, wenn ihr es eh einen Berufspilotenschein macht, macht den ATPLH VFR Credit gleich mit, weil sonst müsst ihr in ein paar Jahren, wenn ihr den dann doch braucht, weil ihr wollt einen Hubschrauber mit mehr als 19 Sitzplätzen fliegen, habt ihr einen Hubschrauber mit mehr als 19 Sitzplätzen?
Nee, haben wir nicht.
Habt ihr nicht,
haben
habt ihr gar nicht. Also Super Puma reicht, glaube ich, nicht dafür aus, glaube ich, oder?
Ich glaube, das kommt darauf an, wie man sie bestuhlt. Ich glaube, es gibt Bestuhlungen über 19. Ja, ich muss jetzt lügen, was die Bundespolizei hat, aber könnte ich mir vorstellen, dass die bewusst da auf 19 gegangen sind und nicht drüber, irgendwie sowas. Ja. Muss ich nachfragen.
Ach, du, kein Problem. Also ich brauche den ATPLH VFR Credit oder den ATPLH auf jeden Fall für Hubschrauber über 19 Sitzplätze oder für Hubschrauber, wo der Hersteller vorschreibt, dass immer 2 Piloten diesen Hubschrauber fliegen müssen. Ja, die meisten Hubschrauber sind ja für Single Pilot Operation zugelassen, Entschuldigung. Auch wenn man sagt, hey, wir fliegen sie trotzdem mit 2 Piloten. Das macht schon einen großen Unterschied. Und den echten, den richtigen ATPLH, den bekommt ihr erst viel später. Ja, vorher habe ich nur einen CPLH mit diesem ATPLH VFR Credit. Und den richtigen ATPLH, den bekomme ich erst, wenn ich mindestens 350 Stunden Multipilot-Zeit geflogen bin. Also in einer Operation, in einem Hubschrauber, wo 2 Piloten drin waren und die auch dafür zugelassen ist. Also es reicht nicht aus, wenn man sich zu zweit, wenn Tim und ich jetzt in irgendeinen Hubschrauber setzen und sagen, komm, wir gehen mal zu zweit fliegen, dann ist das keine Multipilot-Zeit. Es muss der Flug und diese Operation dafür zugelassen sein. Das ist sehr, sehr schwierig, so eine Zeit zu bekommen. Das ist meistens eher im Offshore-Bereich der Fall. Und ich muss mindestens 1000 Stunden geflogen sein und nochmal eine Prüfung machen da praktisch. Und dann erst bekomme ich den ATPLH. So. Aber wenn man offshore fliegt, hat man das ratzfatz zusammen. 350 Stunden ist schnell gemacht, die 1000 Stunden auch. Dann habe ich einen ATPLH, einen vollwertigen. Den kann mir keiner mehr nehmen.
Und der kostet im ersten Anlauf gar nicht so viel mehr. Das ist, glaube ich, marginal, ob ich einen CPLH oder einen ATPLH VFR Credit mache. Das ist, wie der Andreas sagt, von der Theorie ein bisschen mehr Aufwand, aber bei dem Gesamtaufwand verschwindend gering. Aber
Andreas, macht gar keinen preislichen Unterschied.
Macht noch nicht mal. Na, guck mal. Mm-mm. Dann macht's auf jeden Fall.
Gleiche Preis.
Gleiche Preis, mache ich günstig. Ja. Das Gute an der ganzen Sache ist nämlich, wenn ihr einmal diese Prüfung abgelegt habt, müsst ihr euch keine Gedanken machen, wie lange ihr braucht, bis ihr die praktischen Voraussetzungen erfüllt. Weil das Ding läuft nicht ab. Das habt ihr. Das habt ihr in der Lizenz eingetragen. Das steht da drin. Das bleibt auf ewig bei euch.
Ja, das ist richtig. Was man hat, hat man. Das ist in der Fliegerei immer wichtig.
Genau. Und du kannst aber auch genauso gut das gleiche Ding machen mit IFR-Credits. Das geht ja auch. Aber da haben wir ein anderes Problem.
Da haben wir ein anderes Problem, genau richtig. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Gut, schön, dass du es ansprichst, Tim. Weil es gibt ganz viele Flugschulen, die bieten schon die IA-Theorie mit an. Ich sage auch immer, nehmt's mit, macht's. Weil wenn man mal ins Ausland fliegt und dann kriegt man mal den einen oder anderen Funkspruch ab, wo man irgendwie anders denken muss, nämlich IA-technisch, obwohl das gar nicht böse gemeint ist vom Lotsen, hilft es einem weiter. Wenn man mehr kennt, ist man besser als die anderen. Und das ist immer so ein großer Vorteil. Aber das Problem an der Geschichte ist, wenn ihr dann die Berufspilotenprüfung abgelegt habt und ihr habt die IA-Theorie mitgemacht, die verfällt nach 36 Monaten, wenn ihr bis dahin nicht die praktische Ausbildung und die Prüfung abgeschlossen habt.
Und also abgeschlossen. Das ist abgeschlossen. Das heißt halt nicht, dass man sich 3 Jahre Zeit lassen kann, weil so ein IA kann sich schon mal ziehen.
Ja.
Bei den ganzen Stunden, die man abreißen muss. Also ja. Ich sag mal, wenn man die spätestens nach 2 Jahren angefangen hat, wird's hinten raus eng.
Ja, macht das also nicht so wie ich, der die Theorie ablegt und sich sagt, okay, jetzt habe ich 3 Jahre Zeit, mal gucken, was in der Zeit passiert und so weiter. Und dann nach 2,5 Jahren, boah, jetzt habe ich nur noch ein halbes Jahr, jetzt mache ich das mal schnell fertig, bevor diese blöde Theorie verfällt. Das ist übrigens auch noch ein Unterschied. Wenn ihr ein CPLH habt und ihr wollt später IA machen, müsst ihr mehr Fächer schreiben, als wenn ihr ein CPLH habt mit VFA-Credit. Das macht einen großen Unterschied. Nämlich, ich glaube, mit Credit sind es 4 Fächer, ohne den Credit sind es 7 Fächer, die man schreiben muss. Wenn ich das jetzt noch so richtig im Kopf habe. Ja, und dann musste ich mal schnell organisieren. Das war gar nicht so einfach. Und eine Flugschule finden, weil ich muss das ja auch auf irgendeinem Hubschrauber machen. Idealerweise, auf dem ich ein Type-Rating habe. Die Hubschrauber sind dummerweise aber nicht in den Flugschulen überall drin. Also das war schon sehr, 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 sehr knapp. Da auch nochmal vielen Dank ans LBA, was mich sehr unterstützt hat. Das muss ich sehr lobenswert erwähnen. Vielen Dank, lieber Markus. Und dann hatte ich Glück. Es gab ja auch nur einen Prüfer in Deutschland. Ich habe es auf der 155 gemacht, der auch nur an einem bestimmten Tag Zeit hatte. Und an diesem Tag musste in dem März auch noch das Wetter gut sein, weil wenn die Wolken tief sind und dann hast du vereisende Wolken, kannst du auch nicht fliegen. Oh, es waren so viele Wenn und Aber und hin und her und es hat dann echt gepasst. Wir hatten super Sonnenschein an dem Tag und es hat funktioniert. Ich übrigens an alle, die ich geprüft habe, ich war genauso aufgeregt wie ihr, wenn ihr bei mir in der Prüfung sitzt. Es war furchtbar. Es war schlimm, ja. Also es war ein toller Prüfer, aber ich war wahnsinnig aufgeregt, ja. Ist einfach so.
Ja, das ist ja normal bei Prüfungen, dass man aufgeregt ist. Also ja. der nicht aufgeregt ist, der werfe den ersten Stein.
Ja, aber viele denken das ja, weißt du, hey, du fliegst ja schon so lang und du bist sogar selber Prüfer und hey, ist doch alles ganz easy. Nein, es gibt so viele Sachen, die man da wissen muss und die man da fliegen kann und wo man sich verrennen kann und das macht die Sache dann eben doch so, ja. Und ich meine, dieser Prüfer, der mich prüft, der kennt sich da ja richtig aus. Der macht das ja schon viel länger als ich. Der ist da richtig zu Hause in diesem Element. Der kann mich 1000 Sachen fragen, ja. Das sind ja so die Gedanken, die sich die Bewerber auch immer machen, die dann auch denken, boah, der Andreas, der kann mich alles fragen. Oh Gott, und ich weiß doch gar nicht alles und so weiter, ja. Und genauso ging es dann mir, ja. Tja, also von daher, wenn ihr IA mitmachen wollt, überlegt es euch gut. Wenn ihr einfach nur einen ganz normalen Job erstmal haben wollt, wo ihr sagt, ich gehe Pipeline fliegen, ich will Fluglehrer werden, ich möchte kalken, ich möchte streuen, ich möchte sprühen, ich möchte Fernsehaufnahmen machen, ich möchte Rundflüge machen, da braucht ihr überall kein IA. Da könnt ihr erstmal tausende von Stunden fliegen, braucht kein IA. Und sogar in der Luftrettung ist es einfach so, und das hatten wir im letzten Podcast schon angesprochen, Tim, als es um das Thema IA geht, es ist schwierig in der Luftrettung IA zu fliegen, weil wir primär gar nicht IA rumeiern können. Wir haben kein Krankenhaus, was IA angeflogen werden kann. Kein Einsatzort kann per Instrumentenflug angeflogen werden. Es wäre nur eine Verlegung vielleicht mal, um mal kurz zack über die Wolken zu gehen und zack irgendwo wieder runter, wenn man das Gebirge muster. Aber ansonsten wird das echt schwierig in Deutschland. Aber es ist, wie der Tim so schön gesagt hat, ich bin sofort fertig, Tim, wie der Tim so schön gesagt hat. es ist schön, wenn man es hat, weil man sich sicherer fühlt und weil man ja mehr kann und dadurch ein besseres Gefühl hat, wenn ich in eine Situation komme, ich weiß, wie ich mich da besser retten kann.
Ja, das auf jeden Fall. Das hast du gut zusammengefasst. Und wenn ich mich dazu entschließe, es zu machen und dann nicht zu benutzen, man verlernt diesen Skill halt auch teilweise wieder. Das muss man ja auch mal bedenken. Ne? Also wenn ich es mache relativ früh und fliege dann aber erstmal 5 Jahre, 10 Jahre nur noch VFA-Missions oder VFA-Betrieb und muss dann wieder umswitchen auf IFA, dann habe ich jedes Jahr irgendwie nur meine Checkflüge gemacht und das war's. Und das reicht nicht aus, um Verfahren oder eine Berechtigung sicher auszuführen. Also das ist halt auch, was man bedenken sollte. Dann sollte man sich lieber auf das konzentrieren, was man gerade tut. Dann macht man das auch richtig und gut und kann da sich einfinden und sich ausleben. Und dann, deswegen bin ich halt auch ein Verfechter davon, dass man es nicht direkt mitmacht, sondern dass man es später aufbaut. Weil dann kann man sich erstmal auf das konzentrieren, was man jetzt gerade macht. Und das ist in der Regel im Hubschrauber VFA fliegen. Dann kann man das wirklich komplett ausleben und sich da frei fliegen und dann irgendwann das wirklich richtig gut können. Und dann kann ich das nächste aufsatteln. Das ist,
genau. Ja.
Ich bin nicht dafür, dass man viele Verfahren gleichzeitig kann, sondern ich bin da lieber, mach ein Verfahren, konzentriere dich da drauf und dann mach das nächste, anstatt ich mache jetzt Winde und ich mache Außenlast und ich mache noch IFA und dann mache ich noch dieses und jenes und zwischendurch noch PPL auf Fläche. Da mache ich alles, aber nicht so richtig wirklich gut, weil ich gar nicht die Chance habe, mich darauf zu konzentrieren und das in Fleisch und Blut übergehen zu lassen.
Ja, und vor allen Dingen, wie du schon so schön gesagt hast, du schaffst wahrscheinlich den Checkflug gar nicht. Wenn du deine Eierausbildung machst und fliegst danach keine Stunde und willst einen Checkflug machen, also die Verfahren und auch diese Geschwindigkeiten, in denen du was abfliegen musst und den Punkt und hier Punkt und programmier da mal die Strecke ein, flieg da mal ein Holding und jetzt dann doch dahin und so weiter. Ich glaube nicht, dass du das nach einem Jahr schaffst, wenn du gar nichts gemacht hast und dann nochmal ein Jahr wieder nichts gemacht hast und dann nochmal einen Checkflug. Also ich glaube, dass da bist du irgendwann raus, ja. Aber du hast ja auch so schön eben gesagt, du machst ja zwei Sachen nicht gleichzeitig, weil du Angst hast, dass da was schiefläuft. Und das passt genau zu dem, was du gesagt hast. Kannst du dich daran erinnern, was du da gesagt hast? Genau. Willst du es nochmal erzählen, für die, die es nicht gehört haben?
Meinst du jetzt zum Beispiel Winde und Bambi, was ich da erzählt hatte?
Ganz genau, richtig.
Ja, dass du halt einfach, du bist anders konditioniert. Also das ist ja auch genau am Anfang, ist es ja bei der Ausbildung so, oh Gott, hovern. Das ist dann wirklich dieses besoffene Rumäulen da, dass man da einfach nicht den Hubschrauber richtig unter Kontrolle kriegt und dann immer, immer besser wird. Das ist ja nicht, dass ich jetzt von mir aus auf einmal genau kapiert habe, wie es geht, sondern das haben meine Muskeln kapiert, wie das geht. Und mein Gehirn hat kapiert, wie es Sachen antizipieren muss und wie sich dann meine Steuereingaben verändern müssen. Und genauso ist es später halt auch. Wenn ich ein Verfahren lerne, dann kann ich das zwar erstmal, aber bis das in mein Muskelgedächtnis übergegangen ist, bedarf es ja mehrere tausend oder mehrere hunderter Wiederholungen, bis das wirklich im Körper angekommen ist und ich das wie Fahrradfahren abspulen kann. Und das ist halt der Unterschied. Und ich bin mir auch sicher, in welche Knöpfe ich drücken muss und so. Das verbraucht alles gar keine Kapazitäten mehr. Das ist alles abgespeichert, das funktioniert und das läuft. Und das ist genau das Wichtige, was passieren muss. Und wenn das dann alles drin ist, dann übe ich das, verfeinere das und dann kann ich aber auch auf der anderen Seite wieder was Neues aufspielen, weil dieser RAM-Speicher auf der Festplatte, der vorher mit irgendeinem Verfahren voll war, der ist jetzt in den Long-Memory-Speicher gegangen und ich habe auf meinem RAM-Speicher wieder Platz für was Neues.
Und warum wolltest du jetzt nicht Bumpy Bucket und Winde fliegen?
Weil in meiner Meinung nach sich da Notverfahren etwas unterscheiden, weil einmal habe ich eine tote Last, in Anführungsstrichen, also irgendwie diesen Bambi-Bucket-Sack da drunter, den ich einfach abschmeißen kann, wenn es gefährlich wird und ich die Besatzung und den Hubschrauber retten kann. Wenn ich aber der Winde eine Person rette, dann kann ich schlecht sagen, ich spreng jetzt meine Winde ab, beziehungsweise das Seil der Winde, weil da hängen ja mindestens 1 bis 2, 3 Leute dran, die ich dann nicht so einfach wieder aufsammeln kann, sondern da wird dann was passiert sein, was nicht gut ist. Und da muss ich halt alles retten. Und das sind zwei für mich grundlegend unterschiedliche Notverfahren, die ich da fliegen muss. Und um da gar nicht in die Verzückung zu kommen, da vielleicht falsch zu reagieren, möchte ich eher mich dann auf ein Verfahren konzentrieren.
Ich finde, macht total Sinn, finde ich. Ich hatte da, bevor du mir das erzählt hast, gar nicht drüber nachgedacht. Aber ja, es ist ja wirklich so. Ne? Beim einen wirst du darauf konditioniert, so schnell wie möglich die Last loszuwerden. Und beim anderen ist es so, die so lang wie möglich eigentlich dran zu lassen, bis es nur wirklich nicht mehr geht. Ja, das ist ja das allerletzte, was du irgendwie willst. Und dass du das nicht in dem Moment durcheinander wirfst, ja.
Ja, wobei, ja, da kann man auch sagen, da sind so viele Sicherheitsmechanismen zwischen, bevor ich da mein Seil mit den Leuten dran kappe. Aber trotzdem, ja, das ist so, was ich mir gedacht habe. Ja, ob das richtig ist, kann jeder für sich selber entscheiden.
Das ist vollkommen richtig, Tim, das stimmt. Da trifft ja eh jeder Pilot seine eigenen Entscheidungen und sagt, das mache ich und das mache ich nicht, das ist wichtig. Aber es ist deine erste Reaktion, wenn du darauf konditioniert bist, weg mit dem Zeug, wäre ja trotzdem in dem Moment, und wenn es nur der Gedanke ist, der dich einfach Zeit kostet, wo du denkst, ach nee, warte mal, das geht ja nicht, warte mal, wie war denn das dann jetzt nochmal? So, ne? Es kostet ja alles Zeit und das ist ja, in der kritischen Phase ist ja jede Sekunde sehr kostbar eigentlich. Tja, und auch wünschen und Feuer löschen macht man nicht mit IA.
Ja, stimmt. Ne? Also das ist halt Hubschrauber fliegen, also das ist ja auch jetzt in dieser IA-Ausbildung, ne? Also du machst das ja ganz gerne, mal höher fliegen und so, aber da halten wir uns in der Regel einfach nicht auf. Also Flight Level 70, 80, also da kriegt man ja schon langsam eine Hypoxie da oben als Hubschrauberpilot, weil man das einfach nicht gewohnt ist, in diesen Höhen zu fliegen.
Deswegen kleben sich auch mal alle einen Korken in die Nase, weil sie Nasenbluten kriegen, sagt man
ja. Ja, genau.
Aber ja, also genau, wenn, dann fliege ich so hoch, weil eben da ein schöner Rückenwind ist oder im Sommer ist es da oben kühler. Aber ja, wie gesagt, also Primärrettung mit IA ist schwierig. Eure Einsätze mit IA wird, glaube ich, auch schwierig, wenn ihr jemanden sucht. Ne? Ist ja auch schwierig, in Wolken rumzustochern. Die Einzigen, die wirklich fliegen müssen, wenn denn das Wetter mitspielt, aber dann eben auch IA fliegen, sind die oben an der Küste. Die müssen die Leute rausbringen, solange kein Gewitter ist und so weiter. Aber die können halt auch in den Wolken fliegen, da stört es keinen. Die können auch tief in Wolken fliegen, da ist ja kein Berg, außer das Containerschiff. So tief sollte man dann nicht fliegen. Die müssen dann da raus und das Ganze dann eben mit IA. Wobei Instrumentenflugzeit ja auch zählt, wenn schönes Wetter ist und du deinen Instrumentenflugplan aufgibst. Das muss man ja dazu sagen, ja. Aber ich glaube, das ist jetzt so ein Lernprozess auch in der Luftrettung. Wie viel kann man IA einsetzen? Teils wird es ja vorgeschrieben, dass die Piloten das haben. Und wie teuer, was kostet es die Firma, das aufrechtzuerhalten? Komme ich denn da null bei null raus? Ich muss die Piloten schulen, ich muss mehr Checkflüge machen, ich muss mehr Training machen, ich muss die Operation dafür zugelassen haben, ich brauche die entsprechenden Postholder, die diese Lizenzen haben, damit du dies im Flugbetrieb durchführen kannst. Ne? Rechnet sich das anhand der Menge der Flüge, die du im Jahr dadurch mehr durchführen kannst, als ohne? Das ist die spannende Rechnung.
Ja, und das wird erst der Fall sein, wenn wir hier in Deutschland auch das Point-in-Space-Verfahren etablieren und Kliniken es ermöglichen, auch bei Schlechtwetter angeflogen zu werden. Dann wird's spannend. Ich glaube, dann wird's wirklich spannend, gerade für Intensivtransporte. Genau. Wenn wir sagen, wir können von Klinik A nach Klinik B IFA Start und Landung fliegen, dann geht's los. Dann, da bin ich auch mal gespannt, was dann passiert in der Luftrettung. Ich glaube, da wird sich dann nochmal das Rad sehr, sehr schnell und sehr extrem drehen.
Meinst du ja?
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass dann auch ausländische Firmen das auf einmal für interessant finden und dann dazukommen und vielleicht damit betteln. Weil dann wirst du ja auf einmal berechenbar. Dann kann man so auch eine Prognose treffen, wie viele Flüge werde ich denn haben und wie sieht's denn aus? Weil ja, es ist ja so, wir werden immer weniger Kliniken in Deutschland haben, auch immer mehr spezialisierte Kliniken haben. Und dann fängt es nämlich an. Dann hat Klinik A nicht die richtige Versorgung, er muss zu Klinik B, aber die Distanz ist für einen Intensivtransport per Land relativ lang, also nehme ich einen Hubschrauber. Also die Entwicklung, glaube ich, geht schon dahin. Das auf jeden Fall bei den Kliniken. Und jetzt, wenn der Rest nachrückt, wenn ich quasi diese schnellere Transportmöglichkeit und über weitere Strecken, dann werde ich immer größere Kliniken haben, aber für auch immer größere Räume und weniger Kliniken in der näheren Umgebung. Mhm. Und das wird halt für die Luftrettung immer interessanter. Also ich glaube schon, dass die Luftrettung da eine große Zukunft hat. Jetzt muss bloß unsere Behörde das unterstützen. Da muss viel Lobbyarbeit passieren, dass das halt auch möglich gemacht wird im Luftverkehr. Und nicht erst, wenn die Drohnen die Patienten von A nach B fliegen können. Weil das wird noch Jahrzehnte dauern, bis das safe so ist. Aber wir könnten das rein theoretisch von jetzt auf gleich, weil es gibt so viele Hubschrauber, die diese Verfahren fliegen können, die das einfach auch machen schon weltweit. Ja. Und wir müssen einfach nur das Gesetz öffnen, dann kann das von heute auf morgen passieren. Und die Versorgung von Patienten würde deutlich besser werden in Deutschland.
Ist wirklich so. Also die Hubschrauber können es jetzt schon und theoretisch könnte jeder Pilot sich einen Anflug auf jedes Krankenhaus in Deutschland reinbasteln und der Hubschrauber fliegt es ab. Aber bis jetzt können das nur die Österreicher und die Schweizer und die Franzosen, jetzt, ich sag mal so hier drumherum, von den drei weiß ich auf jeden Fall, dass es können. Die haben dieses Verfahren schon zugelassen. In Deutschland ist es leider noch nicht da. Sehr schön.
Ja.
Ja, das ist richtig so. Das hast du schön gesagt. Jetzt hatte ich einen Punkt, den habe ich jetzt aber gerade verschwitzt, weil ich so schön in diesem Point-and-Space-Verfahren unterwegs war, den du angesprochen hattest. Ich komme nicht mehr drauf. Vielleicht gleich nochmal.
Ja, das war jetzt auch gerade wieder so eine Tirade, die ich herabgelassen habe. Aber das musste jetzt gerade mal sein, weil ich glaube, da gibt es große Möglichkeiten. Ich finde es immer ärgerlich, wenn wir Möglichkeiten haben mit unserer Technik und gerade mit dem, was wir als Berufshubschrauberpiloten jetzt können, und es wird nicht abgerufen. Und da ist es einfach ärgerlich, wenn das, nicht zum Nachteil der Menschen, aber wenn man die Menschen noch besser versorgen könnte, wenn das halt nicht so passiert, wie man sich das vorstellt und man da selber Möglichkeiten sieht, müssen wir einfach in Deutschland von unserer Bürokratie ein bisschen schneller werden.
Ja, oder zum Beispiel, was auch ein sehr gutes Beispiel ist, also die Hubschrauber, die können einfach so unfassbar viel schon, die H145, sage ich jetzt mal, was wir gar nicht abrufen können, weil es eben einfach genehmigungstechnisch gar nicht vorgesehen ist oder nicht da ist im Moment. Zum Beispiel auch, wenn du eine dünne Wolkenschicht hast, die in 300 Fuß ist oder in 200 Fuß, total egal. Und dann könntest du ja mit dem Autopilot von der H145, du gehst unten per Sicht in Schwebeflug, dann drückst du den, geh mal hoch auf 500 Fuß und dann schwebt er von alleine auf 500 Fuß und dann gehst du über den Wolken einfach zack geradeaus und fliegst dann zu deiner Zielklinik hin, irgendwo anders hin, wo kein Nebel ist, oder wenn da auch Nebel ist, gehst du direkt drüber und senkrecht wie ein Fahrstuhl wieder nach unten macht, dass der Autopilot geht. Noch lange nicht vorgesehen, dass das genehmigungstechnisch überhaupt möglich ist, ja. Aber die Maschine kann's. Es geht. Es funktioniert einfach, ja.
Solange kein Triebwerk ausfällt.
Hast ja zwei.
Ja, da sind wir dann halt wieder in der 30-Sekunden-Leistung, der 2-Minuten-Leistung. Da würden wir jetzt ganz tief in die Materie reingehen, was das zulassungstechnisch bedeutet. Aber klar, der Hubschrauber kann, solange er funktioniert und solange alles gut ist. Und der kann das ja auch, wenn er leicht ist. Also das sind ja dann auch wieder die Sachen. Aber da könnten wir uns jetzt in ein ganz anderes Thema verrennen. Aber ja, du hast recht. Also da gibt es Möglichkeiten. Aber wie gesagt, es gibt ja jetzt schon Möglichkeiten, die relativ leicht umzusetzen wären, wenn man es endlich mal genehmigen würde.
Ja, das ist richtig. Da müssen wir hin, dann kann man auch mehr Menschen helfen und dann geht das auch alles ein bisschen schneller, sind wir schneller einsatzbereit und das auch bei schlechtem Wetter. Und das ist ja genau die Phase, die jetzt kommt. Ne? Herbst, Winter, Frühling, ja, haben wir halt viel Nebel, tiefe Wolken und so weiter. Und da ist die Frage, was ist gefährlicher? Im Tiefflug irgendwo rumstochern, weil man einfach von der Klinik noch zur Klinik irgendwie will, oder eben einfach sagen, nee, wir machen den Hüpfer durch die Wolken eben und fliegen dann da runter in dem Tunnel, dem virtuellen, Richtung Krankenhaus. Tja, ja, also alle, die sich jetzt überlegen, IA zu machen, es ist noch nicht so leicht, irgendwie einen Arbeitgeber zu finden, der jetzt viel, viel IA fliegt, außer wie gesagt, offshore wird es schwierig in Deutschland.
Ja. Ja, und ich glaube, man hat jetzt auch so ziemlich deutlich rausgehört, was wir davon halten. Also wenn, ich würde immer sagen, macht es erst, wenn es sich wirklich ergibt, dass man in diese Richtung sich entwickeln will, weil jetzt stell dir mal vor, du machst jetzt IA, hast dafür richtig viel Kohle ausgegeben auf deinem Weg zum Berufspiloten und du merkst so, ich finde IA voll kacke, ich habe da gar keinen Bock drauf, ich will viel lieber VFA-Missions fliegen, ich will viel lieber hier in den Bergen in Österreich fliegen und die Hütten beliefern und Bäume kappen und was weiß ich nicht alles, und dann hast du IA und kannst damit gar nichts anfangen, hast richtig Kohle rausgeschmissen.
Genau, so wie ich. Ich will auch gerne den Boden sehen und weniger nachts fliegen. genau, richtig. Aber nochmal eben zu dem, ich hatte gesagt, wegen Offshore-Fliegerei, dass die da viel fliegen. Es gibt natürlich noch ein paar wenige Betriebe in Deutschland, die zum Beispiel einem Verlag gehören, sage ich nochmal als Beispiel, oder einem Autohersteller oder sowas, die auch Hubschrauber haben oder anderen Firmen. Da gibt es natürlich vereinzelt Hubschrauber, die natürlich auch viel fliegen und auch IA fliegen, aber das ist dann kein Hubschrauberunternehmen in dem Sinne, sondern die haben vielleicht einen Hubschrauber, maximal zwei unter Umständen, die dann den Vorstand durch die Gegend fliegen, auch mit IA. Aber da sind nicht 10 Piloten angestellt, sondern da fliegt dann einer oder zwei oder vielleicht drei den Hubschrauber irgendwie. Also die sind natürlich rar gesät, aber da gibt's natürlich auch mal den einen oder anderen Platz. Aber das ist nicht so eine große Industrie wie die Offshore-Fliegerei.
Deswegen ja, und das sind
da nicht drauf bauen.
Ja. Das sind ja dann auch Hubschrauberpiloten. Wie wir die eben, oder wie ich die eben, die Airliner-Piloten beschrieben habe, die haben dann auch keine zerrissenen Jeans an, die laufen dann auch im Hemd rum. Boah, jetzt habe ich auch wieder was gesagt, ne? Also, liebe Airliner-Piloten, wenn ihr uns hört, ich mag euch trotzdem, das ist nicht böse gemeint. Oh Gott, ich habe mir jetzt echt Feinde gemacht mit dem, was ich da eben erzählt habe. Die haben schon lange abgeschaltet und sind schon im Internet am Haten. Egal.
Naja, es gibt ja schon witzige Reels, muss ich ja sagen, auf Instagram, wo dann Hubschrauberpilot mit Flugzeugpiloten verglichen werden. Ich glaube, das Letzte, was jetzt rumging, war das mit dem Krokodil auf dem Golfplatz. Ich weiß nicht, ob das
ja, gesehen ja, das, klar. Ich glaube, das hat jeder gesehen. Sensationell. Ja. Und es trifft so auf den Punkt.
So, also von daher, wer es nicht kennt, ich weiß nicht, ob man danach googeln kann oder so, keine Ahnung. Helicopter Pilots, Plane Pilots, Crocodile, vielleicht wären das die richtigen Stichwörter dafür. Ja,
ja, aber das ist also, es doch auch genau. Also das ist es doch. Also wenn wir einen Rundgang machen und wir sehen irgendwo, da ist was undicht oder leckt was oder was weiß ich, dann machst du auf, guckst rein, wischt weg und so. Ich glaube, wenn ich das bei einem Ferienflieger machen würde, das ist dann nicht Firmenpolicy wahrscheinlich.
Das weiß ich nicht.
Und ich weiß auch nicht, ob ich das als Passagier gut fänden würde, wenn ich da auf einmal den Captain draußen mit einem Lappen sehen würde, wie der eine Ölpfütze wegmacht und ob wird's schon passen. Weiß ich nicht.
Dann weiß man wenigstens, er hat's gesehen. Da gibt, na gut, jetzt trifft man ab. Wenn ich jetzt noch weiter über genau diese Szenen spreche, die du geschrieben hast, ja, jetzt trifft man dann wirklich völlig ab. Tja, also Thema IA. Was ich noch mit dazugeben kann, es gibt ja auch eine reine oder Theorieschulen, die nur Theorie unterrichten. Das heißt, alle, die jetzt sagen, ach, ich möchte wenigstens mal die IA-Theorie machen oder ich bin bei einer Flugschule, die das nicht anbietet, aber da gibt es zum Beispiel, und das gibt es ja das Schöne an der EASA, ich kann ja sagen, in der Flugschule mache ich meine praktische Ausbildung und ich mache in einer anderen Flugschule nur meine theoretische Ausbildung. Das geht sogar europaweit. Also ich kann in Österreich die Praxis machen, in England die Theorie. Und dann mache ich noch irgendwo die Prüfung. Das funktioniert, das ist der Vorteil von EASA. Und da kann man sich also jederzeit sagen, hey, gut, dann mache ich bei euch nur die Praxis und melde mich dann bei dieser Theorieschule für die Schule für den ATPLA VIFA Credit an mit IA-Theorie. Ja, also da ist man nicht an eine Flugschule gebunden, die natürlich das meistens immer im Komplettangebot anbietet, aber man kann variieren, wenn man möchte. So. Auch viele Kollegen von mir haben ihre IA-Theorie im Ausland gemacht und dann die Praxis wieder in Deutschland. Geht alles. So. Oder ich mache in Deutschland meine komplette Ausbildung, aber die Prüfung dafür in Österreich. Da wollen übrigens ganz viele hin nach Österreich zur Prüfung. Also all sowas geht.
Ja, wunderbar. Hört sich gut an. Hm. Sind wir für das Thema jetzt, glaube ich, komplett durch. Oder jetzt haben wir die Leute hier, ist auch geil, ne? Wir machen 2 Folgen über IFA und sagen, ja, braucht er eigentlich erstmal nicht. Aber erstmal schön 2 Stunden vollgelabert, sehr schön.
Naja, aber woher sollen es die Leute denn wissen? Das ist ja immer das Problem, wenn du damit anfängst, Tim. Ne? Das ist ja immer so, ach, und in der Airliner-Industrie haben es alle. Also so gut wie alle, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Brauchst du ja.
Und bei uns, ich habe jetzt gehört, du kannst beim ATPL auf Fläche gar kein VFA-Credit machen. Das ist automatisch an IFA-Credit gebunden, habe ich jetzt gehört.
Das weiß ich nicht. Das müsste
ich da kenne ich mich auch nicht aus. Das hat mir jemand gesagt, der gerade die Prüfung geschrieben hat, weil ich so gefragt habe, als ich gesehen habe bei Instagram, wie gelernt wurde, so ja, hier viel Erfolg und machst du dann auch IFA mit oder nicht? Oder musst du später nochmal hin? So, nee, in der normalen Flächenfliegerei macht man bei ATPL automatisch IFA mit. Du kannst gar nicht nur VFA machen. Aber das ist jetzt so gefährliches Hörensagen. Aber ja, würde mich auch nicht wundern, weil die Zielrichtung macht dann schon Sinn. Es macht in dieser Zielrichtung keinen Sinn, es zu trennen.
Ja, und du fliegst mit solchen großen Flugzeugen auch sehr selten VFA.
Ja.
Zu Corona kam das, glaube ich, mal vor, dass man von München nach Frankfurt in einen Airliner VFA geflogen ist. Habe ich mal gehört. Aber.
Ja, um den da wieder unterzustellen, wahrscheinlich.
Irgendwie so, ja, keine Ahnung, ja. Super, Tim. Toll. Dann, wenn ihr Fragen habt, schickt uns gerne eine Mail dazu. Über Instagram, über unseren Podcast-Account abgehoben.podcast bei Instagram. Und dann beantworten wir das natürlich ganz fleißig.
Auf jeden Fall. Und jetzt bräuchte ich so einen Teaser, so new, Neuigkeit. Ich habe mir was ausgedacht und Andreas hat gesagt, ja, lass uns das machen.
Ah, ja.
Und zwar bin ich bei einem anderen Podcast drauf gestoßen, dass es da immer eine Playlist gibt, die befüllt wird. Und ich habe gedacht, wir sind so schwach in Social Media und wollen eigentlich mehr mit euch interagieren. Und man kann Emotionen kaum besser transportieren als über Musik, finde ich zumindest. Musik ist ganz wichtig. Und deswegen gibt es ab sofort die Abgehoben-Playlist, die wir mit euch teilen wollen. Den Link findet ihr bei uns in den Shownotes, aber dann auch bei Instagram, wenn wir euch zu Spotify verlinken, wem auch sonst, der großen Firma, die das so einfach macht. Ist keine bezahlte Werbung, ist einfach aus Mangel an Alternativen, kann man das da wunderbar machen, deswegen machen wir das da drüber. Und wir haben da eine kleine Playlist vorbereitet, die natürlich sehr viel mit Fliegen zu tun hat und haben uns vorgenommen, so jede Woche unsere oder alle zwei Wochen in unseren Folgen unsere Hits, die wir, oder was heißt Hits, aber die Songs, die uns aktuell berühren, beschäftigen, die wir mit euch teilen wollen, da drauf zu packen. Ich fange mal direkt mit dem ersten Song an und das ist ganz aktuell, weil die H-Blocks haben 30 Jahre Bandjubiläum und haben da jetzt die Platte nochmal von vor 30 Jahren auf Vinyl rausgebracht. Die habe ich persönlich gestern handsigniert bekommen, in weiß, wunderschön. Und ich packe mein absolutes Lieblingslied drauf, was immer gute Laune macht. Das ist von den H-Blocks Rising High.
Sehr schön, wunderbar. Ich werde auch noch ein paar Titel mit reinpacken und so wird dann die Playlist einfach immer Folge für Folge weiter anwachsen.
Hast du jetzt keinen, den du draufpackst?
Doch, ich hätte jetzt schon ein paar im Kopf.
Sag doch mal einen.
Ja, der erste, an den ich natürlich gedacht hatte, ist natürlich der Klassiker. Das liegt aber auch daran, an meinem ehemaligen Job. Die Radiostation hat den als allerersten Titel gesendet. Damals, als er on air gegangen ist, war von Oliver Onions. Flying Through the Air.
Ja.
Genau.
Das Bud ist Spencer aber, und Terence Hill Fans werden ihn kennen.
Ich wollte gerade sagen, das ist weniger was fürs junge Publikum.
Ach, ja, ist aber trotzdem ein cooles Lied. Ist
ja, auf jeden Fall. Ist
voll gut.
Ja, das auf jeden Fall. Also da sind schon tolle dabei. Oder von Lenny Kravitz. Kravitz, ja genau. Ne? Also es gibt schon viele tolle Lieder, die man auch so im Flug hören kann. Ich habe da meine eigenen Flug-Playlists und daraus werde ich dann einfach mal was mit in die Spotify-Playlist packen.
Cool. Und ich pack noch einen zweiten drauf, weil den finde ich richtig cool zurzeit. Der ist relativ neu und das ist von Jeremiah's Meer. Der hat überhaupt nichts mit Fliegerei zu tun, sondern eher mit einer anderen Sehnsucht. Und den packe ich auf jeden Fall drauf. Den finde ich richtig cool gerade. Also der cool. Transportiert sehr viel Gefühl und ich finde das immer gut. Das ist auch genauso die Mischung, weißt du? Du brauchst immer irgendwie Musik, die gute Laune macht und du brauchst auch mal Musik, die dich zum Nachdenken bringt und dich an andere Orte bringt. Und ich glaube, das ist einer. Hört da mal rein. Die Playlist ist online und vielleicht habt ihr auch Wünsche, die da drauf sollen oder Tipps. Meldet euch einfach, interagiert mit uns und dann gucken wir mal, was wir da für schöne Lieder noch zusammenkriegen.
Das stimmt. Und es kommt immer darauf an, was du immer fliegst. Also ich habe für meine Skyline-Rundflüge dann auch immer eine gewisse Playlist. Das ist so ein Rundflug, dauert ungefähr 35 Minuten. Zack, zack, zack. Und je nachdem, an welcher Stelle du bist, in der Skyline wird es immer ein bisschen dramatischer als natürlich davor und danach. So,
ne? Muss man alles genau takten. Ja, schön von Hans Zimmer Best of, ne, so hier Pirates of the Caribbean und
genau, so. Genau, so. Genau. So richtig, ich weiß nicht mehr, wie das Genre heißt, wie man das nennt. Jetzt fällt es mir natürlich in dem Moment nicht ein, aber so. Sowas Emotionales ohne Gesang, ne? Genau,
ja.
Richtig, ja.
Cool. Sehr schön. Ja, dann, wie gesagt, viel Spaß mit der Playlist. Vielleicht gefällt sie euch. Lasst mal ein paar Kommentare da, was ihr davon haltet. Dann danke, Andreas. Zeit danke ist schon dir. Wieder locker rum, haben wieder relativ lange gequatscht, aber war auch, glaube ich, wieder interessant. Und mal schauen, vielleicht haben wir nächstes Jahr mal wieder einen Gast.
Ja, wir arbeiten dran. Ja. Vielen Dank, Tim. Passt auf euch auf da draußen. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Und nicht vergessen, noch ein Teaser. Wir sehen uns in Amsterdam hoffentlich. 4. bis 7. November. Nee, Entschuldigung, 5. bis 7. November in Amsterdam, die European Rotors.
Ja. Grandios. Ich würde auch gut.
Nicht mehr lang. Genau. Also bis dann, Tim.
Mach's gut. Tschüss da draußen.
Ciao.